Chaos Computer Club.
If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem heutigen Petit Fou. Heute geht es um das Thema sichere Android Worms. Und ich bin der Sir Goofy und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Ich habe letztens einen Vortrag gehalten zum Thema Android und Google und über Custom Worms erzählt und so. Und ja, das hat dazu geführt, dass im Club gab es eine Diskussion so von, ja, über Name einsetzen ist das super sicherste ROM. Und da gab es eine Diskussion über sichere ROMs und was das sicherste ist und das Beste und überhaupt. Und ja, ich möchte heute ein bisschen mal in diesem Petit Fou darüber erzählen. Ich habe ihn mal ausprobiert und über meine Erfahrungen berichten, weil da gab es eine ganze Diskussion im Club über, ja, Name einsetzen ist das sicherste ROM, aber es funktioniert aber nur auf Google-Geräten, Google ist so böse und so. Und ja, ich möchte heute wirklich mal ein bisschen erklären, warum diese ROMs dann zum Beispiel nur auf bestimmten Geräten, zum Beispiel nur von Google funktionieren und warum es auch teilweise ganz sinnvoll ist, dass die darauf nur darauf laufen. Ja, in diesem Petit Fou möchte ich erklären, was ein ROM ist, was es mit diesen sicheren ROMs auf sich hat, was diese ROMs überhaupt ausmacht, warum diese nur auf bestimmten Geräten funktionieren, was die Nachteile sind und meine Erfahrungen berichten und erzählen, was ich getan habe. Ja, ich habe, wie gesagt, mal einen Vortrag gehalten zum Thema Android ohne Google über Custom ROMs erzählt. Wer sich mehr für das Thema interessiert, kann ich empfehlen, sich diesen Vortrag nochmal anzuschauen. Da gehe ich sehr viel auf so Praxiserfahrungen ein, wie man das also am besten für sich anstellt. Ja, ich habe mir letztes Jahr oder so ein Google Pixel 4a gekauft. Das ist ein Telefon von Google mit einem Android-Betriebssystem drauf. Und ja, damit kann man halt diese ganzen super sicheren Android-ROMs drauf installieren und habe ich auch mal ausprobiert. Aber mal zu Anfang, jetzt fangen wir kurz beim Anfang an und erklären mal ein paar Grundlagen. Ein ROM ist die Firmware von einem Gerät. Das hat erstmal mit dem Handy gar nicht so viel zu tun, sondern es geht erstmal darum, um die Firmware von einem ganz allgemeinen Gerät. Also die ganzen IoT-Geräte, die ihr so in der Gegend herumliegen habt, da ist überall ein sogenannte Firmware drauf, das ist die Software, die da drauf läuft. Und dieses ROM, ja, das enthält alle Software des Gerätes. Das ist also anders als bei eurem PC, wo ihr dann irgendwie ein Linux oder ein Windows eurer Wahl drauf installiert, sondern das ist halt ein Block, der halt wirklich alle Software des Gerätes enthält. Einmal das Betriebssystem, alle Systemprogramme und alle vorinstallierte Software und alle Treiber, die dazu gehören. Im Falle von IoT-Geräten ist es teilweise auch ohne Betriebssystem und dann halt nur, ja, Software, die halt direkt auf der Hardware läuft. Aber zum Beispiel im Falle von einem Handy hat man ein Betriebssystem, jede Menge Systemprogramme, vorinstallierte Software und Treiber. Die wichtige Eigenschaft dabei ist, dass das Ganze eine Einheit ist. Das ist also ein Block und den kann man nur als solchen installieren. Beim Update wird das häufig einfach ausgetauscht. Das heißt, man nimmt einfach diesen neuen Block, lädt ihn runter. Deswegen sind diese Updates auch immer relativ groß und immer gleich groß. Und das wird dann einfach ausgetauscht. Und ja, diese Software dafür ist genau auf das Gerät angepasst. Das heißt, dadurch, dass es eine Einheit ist von Betriebssystem und Treibern, muss das Ganze natürlich genau für das Gerät sein, weil wenn sich die Hardware ändert, braucht man andere Treiber und dann funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, versucht nicht, einen ROM für ein falsches Gerät auf einem Gerät zu installieren. Häufig schlägt das fehl, weil wir natürlich Schutzmechanismen haben, dass das halt geprüft wird. Aber auch wenn das nicht geprüft wird, macht das nicht. Brickt man damit sein Gerät, also man verwandelt es quasi in einen Backstein, weil es einfach dann genau nichts mehr tut und man das Ganze auch nur noch sehr schwierig oder überhaupt nicht mehr reparieren kann. Ja, von diesen ROMs gibt es viele, insbesondere im Android-Gebiet. Der Hersteller liefert also ein Gerät mit einer Firmware aus. Und ja, bei einem Update gibt es ein neues ROM und das ist halt genau wirklich für ein Gerät, angepasst in die Hardware durch genau diese Kopplung von Treiber und Betriebssystem. Und im Bereich von Android, da basteln sich dann Leute neue ROMs, weil Android ist Open Source und da kann man halt sich die Software nehmen und einfach neue Sachen zusammenstecken. neue Funktionen einbauen, spezielle Software hinzufügen, andere Software hinzufügen. Und da gibt es halt jede Menge Enthusiasten, die sich damit lange Zeit beschäftigen und das Ganze dann optimieren für bestimmte Einsatzszenarien, zum Beispiel auf Sicherheit oder auf schöne Fotos oder gute Videoaufnahmen oder für Spiele oder für Optik mit vielen tollen Effekten gibt es jede Menge Optimierungen. Ja, und warum geht das? Weil Envolt Open Source ist. Das ist das sogenannte Envolt Open Source Projekt und da kann man halt, damit ist Envolt, kann man sich sein eigenes Envolt zusammenbauen. Aber nicht alles ist Open Source. Das heißt, wenn ihr euer Telefon habt, ja, da sind halt häufig dann auch Google-Dienste drauf. Und die sind halt tief verwurzelt in dem Android-Betriebssystem drin und viele Funktionen funktionieren nicht oder nicht gut, wenn man nicht Google-Software auf dem Gerät hat. Genauso verhält sich das für Treiber. Also man braucht Treiber für die ganzen Chips und Hardware, die in dem Gerät drin steckt. Und das ist auch Closed Source und das muss alles auch mit da irgendwie rein. Und ja, die ganzen sonstigen Features, das ist halt auch alles nicht Open Source. Das heißt also, ja, zum Beispiel gute Kamerasoftware, zum Beispiel von Google, ist nicht Open Source. Kartendienste sind nicht Open Source. Ortungsdienste, die man braucht, um nicht über GPS zu orten und auch so Service für Push Notifications, das gehört auch zu Google und ist nicht Open Source und deswegen auch nicht bei dem AOSP mit drin. Ja, und deswegen, ihr seht schon, also nur mit dem Open Source Android, da kommt man nicht so richtig weit. Das heißt, man braucht in jedem Fall irgendwelche Treiber, um das Ganze ans Laufen zu bekommen und um es wirklich gut benutzen zu können, braucht man halt noch ein bisschen mehr. Sich selber einen ROM zusammenbauen ist durchaus viel Arbeit, kann man machen, wird viel Arbeit sein, wird auch erfordert sehr, sehr viel Zeit. Sehr wichtig ist beim Aussuchen von einem ROM, also wenn ihr euch eins für euer Gerät aussucht, ist natürlich so von wichtig, von welches Gerät habe ich denn überhaupt. Es gibt Geräte, da gibt es eine große Community, wie zum Beispiel diesen Pixel 4a, weswegen ich das auch gekauft habe. Auf der anderen Seite gibt es halt Geräte, die vielleicht ja, kaum jemand hat oder sehr schwierig zu modifizieren sind und dann gibt es halt vielleicht gar keine alternative Firmware dafür. Dann muss man sich auch überlegen, von was ist denn mein Anwendungsszenario, was für Features soll ich denn haben, sollte es Optimierungen haben, weil ein ganz blankes Envolt hat wirklich sehr wenig Features. Wichtig dabei ist, wenn man sich einen ROM aussucht, ist auch von wie er pflegt ist, ist da eine Community hinter, sind das einzelne Leute, ist auch teilweise so, weil dann hat man einzelne Leute, die halt mit Hingabe eine Firmware pflegen für ein bestimmtes Gerät und dann fällt denen zum Beispiel ihr Handy runter und dann ist es kaputt und ja, die kaufen sich natürlich kein 3 Jahre altes Handy mehr und dann kaufen sich ein neues und dann pflegt keiner mehr diese tolle Firmware und dann kriegt man dafür keine Updates. Und wir wollen natürlich alle sichere Systeme haben, deswegen brauchen wir regelmäßig Updates und deswegen ist es doof, dann eine Firmware zu verwenden, die halt dann niemand mehr supportet. Deswegen ist eigentlich auch immer total wichtig, von sich anzuschauen, wie ist der Community-Support von der Firmware, die ich da drauf spiele. Hängt das an einzelnen Leuten? Hat man so ein Single Point of Failure von jemandem, der vielleicht dann irgendwie sich beruflich umorientiert oder familiär irgendwelche Sachen hat und dann vielleicht ein Kind bekommt und dann ja, hat man plötzlich keine Updates mehr für sein Handy und steht dann ein bisschen alleine da. Ja, und es gibt also ROMs für die unterschiedlichsten Einsatzszenarien und auch ja, sichere ROMs. Also Leute hingehen, die halt dann dieses ROM auf Sicherheit hin optimieren. Das fällt dann unter dem Begriff des sogenannten Hardening, also des Härtens. Und da geht es dann vor allem darum, die Angriffsfläche zu verringern, indem man zum Beispiel Features rausnimmt, deaktiviert. Man kann also Features weglassen, keine proprietäre Software verwenden, bestimmte gefährliche Features deaktivieren, Features, die eine große Angriffsfläche bieten und auf der anderen Seite neue Sicherheitsfunktionen integrieren. Aber natürlich muss man sich immer die Frage stellen, von warum macht man das überhaupt? Weil Ja, wenn das keine Nachteile hätte, warum macht es denn dann nicht jeder? Und deswegen hat man sehr häufig dann so einen Kampf zwischen auf der einen Seite Sicherheit und auf der anderen Seite Funktionalität und Komfort. Weil natürlich ist das sicherste Gerät, wo halt was halt irgendwie gar keine Features hat, oder vielleicht keine externe Kommunikation hat, aber das ist halt bei dem Handy schon echt ein bisschen blöd. Das heißt, es ist immer so eine Abwägung zwischen, ja, wie sicher ist mein Gerät und welche Funktionen habe ich denn überhaupt. Weil, ja, wenn ich halt zum Beispiel, häufig meine so Anwendungsfälle von, ja, ich möchte aber jetzt gerne mit meinen Freunden mit Messenger XYZ kommunizieren können oder ich möchte gerne hier Anwendung XY ausführen oder ich möchte gerne das und das damit machen und das ist dann vielleicht, ja, erfordert dann vielleicht dann doch irgendwie proprietäre Software zum Beispiel. Ja. Jetzt möchte ich ein bisschen über die Hardware reden. Wir haben ja jetzt gerade über die Software geredet von Geräten, aber jetzt möchte ich auch mal ein bisschen über die Hardware von so Geräten reden. Und jetzt habe ich hier mal zwei Geräte mitgebracht, beide mit einem Fingerabdruckscanner. Auf der einen Seite so ein X61 ThinkPad, vielleicht schon mal gesehen. Und da ist ein Fingerabdruckscanner drauf. Auf der anderen Seite ein iPhone, da ist auch ein Fingerabdruckscanner drauf. Und wo ist der Unterschied bei diesen beiden Fingerabdruckscannern? Ja, in der Praxis machen die ja beide das Gleiche, nämlich irgendwie Fingerabdrücke scannen und das damit vor eingescannten Mustern vergleichen. Naja, der auf der einen Seite bei dem ThinkPad, das ist einfach nur ein Gerät, das irgendwie per einfacher Schnittstelle an den PC angesteckt wird und das kann man dann quasi so als Passwortsperre benutzen oder ersetzen damit. Während auf der anderen Seite bei dem iPhone ist der Fingerabdruckscanner integriert in das Sicherheitskonzept des Gerätes und mit einem speziellen Sicherheitschip verbunden auf dem Gerät, in dem Passwörter und Credentials gespeichert werden und damit dann also ja, über diesen Fingerabdruckscanner ein hohes Maß an Sicherheit auf diesem Gerät herstellen. Während das Gerät, das ThinkPad, halt genau dieses Ganze nicht hat und dann das Ganze einfach in Software verglichen wird mit anderen Fingerabdruckscannern, Mustern und das Ganze halt nur an in Funktion im Betriebssystem eingesetzt wird, weil während das im iPhone halt wirklich in Hardware separiert vom normalen Betriebssystem ist. Und ja, hier sehen wir uns schon, dass halt auch wenn das Gerät von der Funktionalität gleich ausschaut, natürlich Sicherheit ein ganz umfassendes Thema ist und man dort dann viele Aspekte bei bedenken muss. Während wir gerade gesehen haben, dass halt die Sicherheit bei dem, obwohl wir einen Fingerabdruckscanner haben, bei beiden Geräten komplett unterschiedlich ist. Ja. Und das hat natürlich große Auswirkungen auch auf die Sicherheit des kompletten Gerätes. Und ja, Sicherheit ist nämlich ein umfassendes Thema und das Gerät ist nur so sicher wie sein schwächster Teil, weil zum Beispiel, wenn wir halt dann die Fingerabdrücke einfach durch Auslesen der Festplatte bei dem ThinkPad herausbekommen können oder einfach auch die Daten aus dem ThinkPad rausbekommen können, weil wir halt einfach die Festplatte ausbauen, ja, dann ist halt das Gerät damit dann quasi schon komplett kompromittiert. Während wenn man halt das Gerät verschlüsselt mit einem Schlüssel, der halt über den Fingerabdruckscanner in einem Chip separat gespeichert würde, unabhängig vom Betriebssystem, ist natürlich ein ganz anderes Sicherheitslevel als, ja, ich habe zum Beispiel unverschlüsselte Daten oder ich habe nur Daten, die halt, ja, über ein Passwort auf die zwar vielleicht die Festplatte verschlüsselt haben und die Daten dort verschlüsselt werden mit einem Passwort, das man beim Start eingibt, aber naja, der Benutzer diesen Bootloader gar nicht überprüfen kann. So, und dass man halt als Angreifer zum Beispiel einfach naja, den Bootloader zu Anfang einfach austauschen kann und das merkt man gar nicht. Das ist halt genauso das Problem. Das heißt, man braucht halt ein umfassendes Sicherheitskonzept. Man braucht also auf der einen Seite ein sicheres Betriebssystem mit Aktualisierungen. Man braucht sichere Treiber. Man braucht ein sicheres Startsystem, damit der Angreifer nicht einfach zum Beispiel das Handy nehmen kann und dort dann das Betriebssystem austauschen kann oder den Startvorgang manipulieren kann. Und ja, man kann weitere Sicherheitsfeatures einbauen, zum Beispiel, indem man halt extra Sicherheitssubsysteme einbauen kann, wie zum Beispiel dieses Touch-ID von Apple. Und dieses, solche Sicherheitssubsysteme gibt es nicht nur von Apple, gibt es auch von Samsung oder halt auf meinem Pixel 4a-Telefon. Ja, gehen wir mal ein bisschen konkret auf diese sicheren ROMs ein, die ich mir angeschaut habe. Auf der einen Seite halt dieses Graphene OS, dann das Calyx OS und dann das Lineage OS, das wahrscheinlich am meist verbreitete Custom ROM für Android. Ja, Graphene OS ist bekannt geworden durch Edward Snowden. Er hat mich mal auf Twitter geschrieben: So, if I were configuring a smartphone today, I'd use Graphene OS as a base operating system. Also als Basis für ein sicheres Smartphone heutzutage würde ich da dieses Graphene OS verwenden. Und ja, dieses Graphene OS ist wirklich darauf gebaut worden, um halt ein höchstes Maß an Sicherheit auf Geräten sicher zu garantieren. Funktioniert bloß auf Google Pixel Geräten, auch wegen halt diesen Sicherheitssubsystemen, aber auch weil man dort den Bootloader wieder sperren kann und weil man dort für lange Zeit oder garantierte Zeit Updates bekommt. Und ja, wir haben ja gerade gesehen, dass wir halt ja für ein Handy nicht nur das Android selber brauchen, sondern auch Treiber. Und Treiber sind sehr häufig ja, von nicht so guter Programmierqualität und haben häufig Sicherheitslücken. Und gleichzeitig werden sie allerdings auch mit hohen Privilegien definitiv im Betriebssystem eingebettet. Und deswegen ist total wichtig, dass diese Treiber immer aktuell gehalten werden, gepatcht werden. Deswegen ist bei dem Graphene OS eine Limitierung auf diese Google Pixel Geräte vorhanden. Gleichzeitig haben die keinerlei Google Play Funktionen. Das heißt, also, man hat also wirklich keine Push Notifications zum Beispiel und keine Ortungssysteme, die einem die das GPS unterstützen. Ja, das führt dazu zum Beispiel, dass man halt dann keine Push-Notifications bekommt. Das heißt, das Reamer, das muss manuell prüfen, ob jemand einem eine E-Mail, eine Nachricht geschickt hat und wird nicht dadurch automatisch benachrichtigt. Das heißt, das führt immer zu einem Delay bei zum Beispiel Messaging-Diensten und zu einem erhöhten Stromverbrauch, denn jedes Mal, wenn das Gerät zum Beispiel manuell auf Nachrichten prüfen soll, muss das Gerät aufwachen, Modem an, nachfragen, Antwort abwarten und dann wieder schlafen legen. Und das kann man natürlich dann in Intervallen machen, das kann man natürlich regelmäßig machen, wie jede Minute, dann hat man natürlich ja, maximal eine Minute Delay von Nachricht senden zu Nachricht empfangen, aber das braucht super viel Strom, deswegen wird man das typischerweise, sagen wir, alle Viertelstunde machen und das kann dazu führen, dass man, ja, wenn man Pech hat, dann eine Viertelstunde darauf wartet, bis halt dann das Handy Ping macht und ja, man sieht von oben, hat jemand von der Viertelstunde eine Nachricht geschickt. Ja, das Graphene OS hat auch weiterhin ein sehr feines Zugriffsmanagement für Netzwerkzugang, Firewalls und für Sensoren. Hat ein sehr striktes App-Sandboxing, noch strikter als das ohnehin schon bei Android mit integriert ist. Und es hat viele integrierte Sicherheitsfunktionen. Es gibt ein eigenes Malloc, also eine Memory Allocation Funktion. Der Kernel ist speziell gehardened und das Booting, also das Starten des Betriebssystems selber, das ist auch verified. Das heißt, beim Start des Gerätes überprüft das Gerät selber, ob die Software, die gerade gestartet wird, ob die geändert wurde. Was total wichtig ist, wenn man zum Beispiel von hier, ich habe mein Gerät mal irgendwo liegen lassen, da hatte jemand physikalisch Zugriff drauf, der hätte natürlich einfach die Software austauschen können. Ja, zusammenfassend ist das Ganze natürlich optimiert auf Datenschutz und Sicherheit zulasten des Komforts. Ja, wenn man es startet, ich habe es mal gestartet und mal installiert, merkt man sofort, es hat wirklich kaum Apps. Man hat die Möglichkeit, Google-Dienste, Play-Dienste einzubauen und die kann man dann auch sandboxen, dass die halt eine sehr limitierte Kommunikation haben und halt auch nur limitiert Zugriff auf andere Apps haben. Und man kann mit dem integrierten Seedfault Backups machen. Weil bei Android sind Backups nur limitiert möglich. Ja, man kann mit Seedfault sehr komfortabel Backups machen. Das ist eine sehr schöne Lösung für Backups. Man kann sie also extern, zum Beispiel auf einem USB-Stick machen. Man kann sie zum Beispiel auf seinen Nextcloud legen. Nachteil ist, die Apps, die man backuppen möchte, muss Backups erlauben. Viele Apps machen das nicht. Das ist dann super unpraktisch, wenn dann zum Beispiel das E-Mail-Programm dann irgendwie kein Backup erlaubt, dann muss man manuell die Konfiguration exportieren, wenn überhaupt, oder wenn halt eine bestimmte App halt dann dafür das nur über den eigenen Internetdienst macht, dann muss man sich da irgendwie einen Account erstellen, ein Passwort, und dann kann man das damit machen oder die App vielleicht mit Facebook knüpfen oder verknüpfen oder worüber die das dann entsprechend machen. Das heißt, wenn die App selber verhindert, dass man halt Apps machen kann, dann Backups machen kann, dann geht das auch nicht. Ja, und weil mich selber halt vor allem dieses, ja, ich für mich selber diese Push-Notifications für total wichtig achte, mir CalypsOS angeschaut. Das ist quasi ein Graphene-OS mit MicroG. MicroG ist eine Alternativimplementierung für diese Google-Dienste. Das heißt, da hat man freie Software, aber kann trotzdem diese Push-Notifications haben. Das heißt also, man hat einen normalen Ortungsdienst, der halt einem eine schnellere Ortung als GPS erlaubt, und man bekommt Push-Notifications. Das heißt, man hat ein stromsparsames Gerät, das halt sofort Ping macht, wenn man eine Nachricht bekommt. Weiterhin hat es deutlich mehr Software eingebaut. Es sind sehr viel sinnvolle Software dabei, zum Beispiel ein eingebauter Aurora und ein FDroid Store. FDroid ist ein Store für freie Software, Aurora ist eine Alternativimplementierung für den Google Store, und man kommt häufig nicht um den Google Store umher, um dann ja, Software und Updates einzuspielen. Man kann zwar bei Google auch, also man kann bei Android auch manuell Software einspielen, installieren, indem man sich dann von irgendwelchen Webseiten APK-Dateien herunterlädt. Das ist so ein Containerformat für Android-Applications. Aber dann bekommt man natürlich keine Updates, und man lädt das von irgendwelchen shady Webseiten herunter. Da ist mir ein offizieller oder ein richtiger Download aus einem Google Store schon lieber. Und das Schöne ist, dass Aurora halt auch einen anonymen Login erlaubt. Das heißt also, man kann also einfach da anonym normale Applications aus dem Play Store herunterladen. Und das nette Sache ist, dass halt die sowohl Aurora als auch FDroid automatisch Applikationen updaten können, wenn man normalerweise als normaler User sich Aurora oder einen alternativen App Store installiert, dann muss man jedes Update manuell bestätigen und manuell installieren, weil Apps das nicht automatisch andere Apps nachinstallieren können, aus Sicherheitsgründen. Und da ist dafür ein Service eingebaut, der das automatisch machen kann, auch wenn man das Gerät nicht geroutet hat. Routen bedeutet, dass man halt Administratorzugriff auf dem Gerät hat und damit alles machen kann. Aber das ist natürlich auch ein Sicherheitsproblem. Das heißt, wenn man halt das Gerät routet, dann kann man da natürlich ja, das ganze Gerät manipulieren, alle Software drauf verändern und ja, darüber dann halt entsprechend ja, ist das häufig aus Sicherheitsgründen nicht so empfohlen. Auf der anderen Seite kommt CalypsOS natürlich mit vielen anderen Apps. Es sind also viele Apps integriert, bis hin, ja, die halt auf Sicherheit optimiert sind, zum Beispiel ein Tor-Browser und ähnliches. Ja, und das ist mir halt wirklich aufgefallen. Ja, es ist also hat sehr viele Datenschutzsachen integriert. Also der Standard-Browser ist ein Tor-Browser. Programm, mit dem man telefonieren kann, das unterstützt per Standard Calls über Signal, über den Signal Messenger, und es nervt mit Notifications über unverschlüsselte Telefonate, indem es einem mitteilen, so von ja, Achtung, dein Telefonanruf hier gerade ist unverschlüsselt. Ja. Genau wie CalypsOS erlaubt es Seedfall-Backups, was sehr praktisch ist. Und mein Gesamteindruck war, dass es halt relativ wenig polished ist. Also es ist wenig, nicht so schön designt. Gibt es so ein paar Ecken, wo man dann merkt, von ja, es ist irgendwie so, ja, nicht ganz so schön durchdesignt. Ja, nachdem ich diese beiden ROMs ausprobiert hatte, bin ich dann wieder zu LineageOS gewechselt mit MicroG, also diesen gleichen alternativen Google-Dienst-Implementierungen wie bei CalypsOS, und habe das ganze Ding auch wieder geroutet über Magisk. Das ist so ein Tool, das einem das root quasi, das ist so ein Sudo für Android, und dann darüber Root Zugriff erlaubt und das halt für andere Apps auch wieder versteckt, damit meine Banking-App nicht merken kann, dass ich ein geroutetes Telefon habe. Vorteil ist auch hier, dass man dann halt Aurora und FDroid mit automatischen Updates haben kann. Und ein super wichtiges Feature: ich kann mir mit Titanium Backups von allen Apps machen. Und zwar einfach, indem ich sage von hier, mach mal bitte Backups, und da kann sich keine App wehren und sagen von hier, ich will aber kein Backup machen. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel ein neues Root-ROM ausprobieren möchte. Das heißt, also man kann wirklich sagen von hier, mach mal Backup, kopiert es runter. Und bei fast allen Apps funktioniert das problemlos und die kann man dann einfach auch wiederherstellen. Das heißt, man kann einfach dann zum Beispiel die ganzen Backup-Daten auf ein neues Telefon übertragen, Titanium Backup installieren und sagen von hier, stelle alles wieder her, und dann installiere ich da alle Apps und die entsprechenden Daten davon, und dann hat man alles wieder wie auf dem anderen Gerät. Und man kann einen Werbeblocker einbauen, Adaway, der auch nur mit Root funktioniert oder halt über so Workarounds über VPN, was aber nicht so richtig performant ist. Und damit kann man dann Werbung nicht bloß im Browser, sondern auch in anderen Apps blocken, was ich auch mal eine sehr schöne Sache finde. Ja, und ja, für mich haben diese drei Features dazu gereicht. Vor allem diese komfortable Backup-Lösung dazu geführt, dass ich dann doch lieber Lineage-S haben möchte, was halt sich sehr, was deutlich polished ist und sehr, sehr komfortabel zu bedienen ist. Vielleicht probiere ich es später nochmal mit Calyx OS oder mit dem Graphene OS aus. Und ja, wenn sich das mit dem Seed Vault erweitert hat, weil im Moment ist es wirklich so von, ja, wenn man auf ein nicht geroutetes Telefon wechselt, muss man halt irgendwie, und man möchte das Ganze auf dem Seed Vault Daten einspielen. Mein voriges Raum, das hatte gar kein Seed Vault integriert, das heißt, da konnte man auch schon damit gar kein Backup machen. Da blieb einem nur Titanium Backup. Und ja, und jetzt halt, ja, hat man halt viele Apps, die halt wirklich keine Backups erlauben, was halt wirklich ärgerlich ist, weil da muss man manuell zum Beispiel die Konfiguration exportieren oder sich dann manuell nochmal einloggen oder beim Hersteller sich dann einen entsprechenden Zugang klicken, um dann das dort irgendwo in der Hersteller-Cloud zu speichern und zu synchronisieren. Und das ist, finde ich, doch eine sehr unbequeme Sache im Vergleich zu, ja, ich klicke jetzt hier drauf und der stellt mir alle meine Apps wieder her. Auf der anderen Seite habe ich natürlich dann ein gutes Gerät, was halt dazu führt, dass doch ein erhebliches Sicherheitsproblem ist, weil man natürlich ja, dann halt das ganze Betriebssystem darüber manipulieren kann. Und ich habe einen Bootloader, der nicht überprüft, welche Software gerade gestartet wird. Das heißt, das ist wie bei meinem Desktop-PC, wo ich dann die Festplatte austauschen kann oder den Kernel austauschen kann oder alles andere austauschen kann und es der Computer nicht merken wird. Das heißt, wenn da irgendwie ein bösartiger Angreifer wäre, der halt dann zum Beispiel die Software auf meinem Computer ändern würde, zum Beispiel, dass er mein Verschlüsselungspasswort irgendwo ausleitet, würde ich das nicht bemerken können. Ja, Summary. Ja, man muss bei diesen ganzen Sicherheitssystemen immer einen Kompromiss finden zwischen Datenschutz, Sicherheit und Komfort bzw. Features. Das muss man für sich selber finden. Das kann man schwierig umfassend für alle beantworten. Da muss man zum Beispiel darüber nachdenken, wie wichtig sind mir Push-Notifications und Stromsparungen. Ja, wie sehr kann ich darauf verzichten, dass zum Beispiel mein Gerät ja, die Batterie weniger lange hält oder Nachrichten verzögert reinkommen. Wie wichtig sind mir zum Beispiel Backups von allen Apps, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist. Und ja, wie gehe ich mit unfreier Software um? Zum Beispiel baue ich halt irgendeine Banking-App, weil man mit der Bank das gerne so haben möchte. Und ich möchte gerne die Google-Kamera verwenden, also die Google-Kamera-Software, weil die halt zusammen mit diesem Pixel 4a, das ich habe, sehr, sehr gute Bilder macht, deutlich besser als jede andere freie Kamera-Software. Ja, und das war's auch schon. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Chaos Computer Club.